Amen. Liebe Gemeinde, wie plötzlich es gehen kann, dass Jesus ihm gnädig sein würde, damit hätte Paulus ganz sicher nicht gerechnet. Ja, bis vor wenigen Minuten hätte er im Traum nicht daran gedacht, dass er ausgerechnet auf die Gnade dieses Jesus angewiesen sein könnte. Auf dem Weg nach Damaskus erfährt Paulus, wie groß Gottes Gnade ist. Das verändert ihn von Grund auf. Eigentlich will er ja diese lästerliche Lehre ausrotten. Dazu ist er angetreten. Das treibt ihn an, dass jemand, der als Verbrecher zum Tod am Kreuz verurteilt wird, von einigen Menschen als Gottes Sohn verehrt wird. Das ist doch Blasphemie, Gotteslästerung. Das kann er nicht ertragen. Er verfolgt diese Christusgläubigen, setzt sie unter Druck. Einige von ihnen hat er schon hinrichten lassen. Paulus erzeugt eine richtige Drohkulisse. Er will diese blöde Gruppierung ausrotten. Sie ist ihm ein Dorn im Auge. Und in seiner Tasche hat er jetzt ein Schreiben, einen Brief, der ihm dazu das Recht gibt. Er darf in Damaskus Christinnen und Christen gefangen nehmen, sie nach Jerusalem bringen, damit man ihnen da den Prozess machen kann. Aber auf dem Weg nach Damaskus erscheint ihm der auferstandene Christus. Warum verfolgst du mich, Paulus? Fragt Christus. Auf einmal ist alles anders. Ich würde gern wissen, was denkt Paulus in diesem Augenblick? Mir fehlt die Vorstellungskraft. Ich kann mich da überhaupt nicht hineinfühlen. Realisiert er, dass Jesus, dessen Gemeinde er bis gerade noch verfolgt, tatsächlich lebt und dass der der Sohn Gottes ist? Diese Leute haben recht. Wird ihm bewusst, dass er sich mit Gott selbst angelegt hat? Er hat Menschen sterben lassen, weil sie Gott lästerten, wie er meinte. Jetzt ist es auf einmal ganz anders. Er hat sich geirrt. Hat Paulus jetzt sein Leben verwirkt? Todesstrafe vollstreckt durch Gott selbst in einem Blitzschlag vom Himmel? Geht ihm das durch den Kopf? Kann er solche Gedanken in diesem Augenblick überhaupt denken? Oder überfordert ihn das einfach alles? Niemals hätte Paulus gedacht, dass er ausgerechnet auf die Gnade Jesu angewiesen ist. Aber so ist es. Jesus Christus wendet sich Paulus gnädig zu, er lässt ihn leben. Er nimmt ihn sogar in seinen Dienst, überträgt ihm Verantwortung. Der die Gemeinde verfolgt hat, wird ab jetzt Gemeinden gründen. Er lädt Menschen zum Glauben an Jesus Christus ein. Und diese Erfahrung treibt Paulus von jetzt an. Jesus Christus ist mit mir gnädig. Ja, mit wem sollte er denn dann nicht gnädig sein? Mit der Gnade fängt es an. Mit der Gnade beginnt für Paulus ein komplett neues Leben. Ich lese Verse aus dem 1. Timotheusbrief, die dieses Ereignis in Erinnerung rufen. 1. Timotheus 1, die Verse 12 bis 17. Ich bin voll Dank gegenüber Jesus Christus, unserem Herrn, der mir für meinen Auftrag die Kraft gegeben hat. Denn er hat mich für vertrauenswürdig erachtet und in seinen Dienst genommen, obwohl ich ihn doch früher beschimpft, verfolgt und verhöhnt habe. Aber er hat mit mir Erbarmen gehabt, weil ich nicht wusste, was ich tat. Ich kannte ihn ja noch nicht. Er, unser Herr, hat mir seine Gnade im Überfluss geschenkt und mit ihr den Glauben und die Liebe, die aus der Verbindung mit ihm erwachsen. Es ist ein wahres Wort und verdient volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten, und unter ihnen bin ich selbst der Schlimmste. Deshalb hatte er gerade mit mir Erbarmen und wollte an mir als Erstem seine ganze Geduld zeigen. Er wollte mit mir ein Beispiel aufstellen, was für Menschen künftig durch den Glauben, das Vertrauen in ihn, zum ewigen Leben kommen können. Gott, dem ewigen König, dem unsterblichen, unsichtbaren und einzigen Gott, gehört die Ehre und Herrlichkeit für alle Ewigkeit. Amen. Das war eine eindrückliche Erfahrung. Dieser Moment hat Paulus von Grund auf verändert. Christus vergibt ihm diese wütende Jagd auf seine Nachfolger. Er bietet ihm Versöhnung an und beruft ihn in seinen Dienst. Mit der Gnade fängt für Paulus ein komplett neues Leben an. Ich spreche am Ende des Gottesdienstes so gerne den aaronitischen Segen. Das werde ich auch heute wieder gerne machen. Diese Worte lassen mich nämlich Gnade spüren und sehen. Ich habe da Bilder im Kopf. Aaron bekommt den Auftrag, Menschen zu segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Mich spricht an, wie in diesen Worten von Gottes Angesicht gesprochen wird. Gott ist doch eigentlich verborgen, nicht zu erfassen, unergründlich. Wir bekommen ihn nicht zu Gesicht. Aber das hier, das kann ich mir vorstellen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Gottes Angesicht über mir. Und wenn Unfrieden droht, dann ist da Gottes Angesicht über dir. Er gibt Acht. In aller Unruhe bewahrt er die Ruhe und den Frieden. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott strahlt. Er schaut dich an und strahlt. Er freut sich an dir. Liebe spricht aus seinen leuchtenden Augen. Gott strahlt wie die Sonne. Sie wärmt, sie lässt es hell werden, bringt Licht ins Dunkel. Die Sonne schenkt Leben. Gott schenkt uns unser Leben und hat seine helle Freude daran. Solche Bilder habe ich im Kopf, wenn jemand von Gnade spricht. Gottes Angesicht, das leuchtet. Er schaut uns liebevoll an. Wie die Sonne erhebt er sich über uns, ist da, behütet uns. Damit hat es bei Paulus angefangen. Christus tritt in sein Leben. Niemals hätte Paulus das erwarten können. Christus schaut ihn freundlich an. Er, unser Herr, hat mir seine Gnade im Überfluss geschenkt und mit ihr den Glauben und die Liebe, die aus der Verbindung mit ihm erwachsen. Mit der Gnade fängt es an. Und dann lässt die Gnade Glaube und Liebe wachsen. Die beiden folgen der Gnade auf dem Fuß. Und die Reihenfolge ist hier wichtig, sonst gibt es so ein heilloses, unseliges Kuddelmuddel. Darauf lege ich heute ganz besonders das Augenmerk. Mit der Gnade fängt es an. Glaube und Liebe folgen ihr. Wir haben ja vergangene Woche ein Tauffest gefeiert. 7 Menschen haben sich auf das Bekenntnis ihres Glaubens hin taufen lassen. Das machen wir so, weil wir davon überzeugt sind. Das ist gut und das ist richtig so. Wer sich taufen lässt, erfährt in diesem Augenblick, dass Gott uns liebt, dass er uns reingewaschen hat von unserer Schuld und dass Gott uns als sein Kind annimmt. Und wir geben in der Taufe die Antwort. Gottes großes Ja zu uns beantworten wir mit unserem kleinen Ja. Die Reihenfolge ist wichtig. Zuerst Gottes Ja-Wort der Gnade und als Antwort unser Ja-Wort des Glaubens. Und die Taufe vollziehen wir dann, wenn beides zusammenkommt, wenn unser Ja-Wort des Glaubens auf Gottes Ja-Wort der Gnade folgt. Und das halte ich für gut und recht so. Ich gebe aber zu, im Gegensatz zur Taufe an unmündigen Kindern kann unsere Praxis auch missverstanden werden. Und das wird sie dann auch manchmal. Wenn wir nur Menschen taufen, die glauben, kann nämlich der Eindruck entstehen, Gottes Gnade gilt auch erst dann, wenn wir glauben. dann ist Gottes Gnade eine Antwort auf unseren Glauben. Gott ist denen gnädig, die glauben. Das doch wohl nicht. Nein. Wenn die Reihenfolge vertauscht wird, dann ergibt das ein heilloses Kuddelmuddel. Menschen, denen das Leben übel mitspielt, erleben, dass ihnen dann zu allem Übel auch noch der Glaube abhanden kommt. Und manchen Menschen, die schwach werden, weil sie krank sind oder weil sie alt sind, denen fällt es dann auch nicht mehr so leicht zu glauben. Wie wichtig ist es für diese Menschen, dass sie sich auf Gottes Gnade verlassen können, dass sie erfahren, in meiner Schwachheit ist Gottes Gnade auch weiterhin stark. Und wie schlimm wäre es, wenn sie jetzt befürchten müssen, wenn mit meinem Glauben könnte mir dann auch Gottes Gnade abhanden kommen. Das wäre doch schrecklich. Als die Gnade in das Leben des Paulus trat, zu diesem Zeitpunkt hat er Christen verfolgt. Da ist überhaupt kein Glaube, nur Verachtung. Gottes Gnade hat den Anfang gemacht. Sie hat in Paulus Glauben geweckt. Christus hat den Spötter Paulus angenommen, obwohl man alles andere hätte erwarten müssen. Das hat Paulus von Grund auf verändert. Und wenn du den Eindruck hast, dass du deinen Glauben verlierst, dann ist das überhaupt kein schönes Gefühl. Im Gegenteil, Glaube ist so wichtig, weil er Kraft und weil er Halt gibt. Es verursacht Schmerz, wenn der Glauben abhanden kommt. Aber sei dir sicher, Gottes Gnade bleibt davon unbeeindruckt. Sie hält. Gott schaut dich liebevoll an, auch wenn du seinem liebenden Blick nicht standhalten kannst oder auch wenn ihm dir sein strahlendes Gesicht gerade aus den Augen geraten ist. Wenn Christus seine Gnade selbst dem Christenverfolger Paulus zuwendet, ja, wem denn dann nicht? Mit der Gnade fängt es an, nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wir haben das gerade gesungen. Das ist die Jahreslosung, die uns durch das letzte Jahr 2024 begleitet hat. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Diesen Appell richtet Paulus an die Gemeinde in Korinth am Ende des ersten Briefes, den er an sie schreibt. Ein Brief, in dem Paulus auf viele Konflikte und Meinungsverschiedenheiten und Streitereien in Korinth zu sprechen kommt. Die Liebe soll das Leben von Christinnen und Christen zeichnen. Sie soll das Erkennungszeichen der christlichen Gemeinde sein. Alles Verhalten hat sich allein an der Liebe zu orientieren. Andere Maßstäbe lässt Paulus überhaupt nicht gelten. An die Galater schreibt er einmal in Kapitel 5, Vers 14, das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn dieses eine Gebot befolgt wird. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann hat ja Paulus noch diesen wundervollen Abschnitt im ersten Korintherbrief geschrieben, Kapitel 13. Ich lese ihn mal in Auszügen. Wenn ich die Sprachen aller Menschen sprechen und sogar die Sprache der Engel könnte, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong oder eine lärmende Trommel. Und wenn ich all meinen Besitz verteile und den Tod in den Flammen auf mich nehme, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern sie freut sich, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt nie jemand auf, in jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Niemals wird die Liebe vergehen. Auch wenn alles einmal aufhört, Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei werden immer bleiben, doch am höchsten steht die Liebe. Was für schöne Worte. Sie tun gut. Sie fordern auch heraus. Sie locken. Sie geben Orientierung. Und sie wecken Hoffnung. Kann man sich das eigentlich vorstellen? Diese Verse hat der Mann verfasst, der Menschen wegen ihres Glaubens bis aufs Blut verfolgt hat. Er hat eine Drohkulisse aufgebaut, weil er den Glauben an Jesus Christus ausrotten wollte. Und dann, wenige Jahre später, verfasst er solche Worte und fordert Menschen auf, vor allem bekleidet euch mit der Liebe. Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 14. Das ist doch schwer vorzustellen, oder? Die Gnade war's. Was muss mit einem Menschen geschehen, dass er sich so grundlegend verändert? Die Gnade war's. Dass Christus ihn zuerst geliebt hat. Damit hat es angefangen. Liebe hat diese Eigenart. Man kann sie kaum aus sich selber hervorbringen. Man kann Menschen nur schwer zur Liebe auffordern. Das ist auch nötig, dass wir uns gegenseitig daran erinnern. Alles, was wir tun, das soll in Liebe geschehen. Aber sich daran zu erinnern, einander zu ermahnen, dass wir uns selbst dazu auffordern und das immer wieder uns vornehmen, das allein reicht einfach nicht aus. Es ist wichtig, aber es reicht alleine nicht aus. Lieben können Menschen, die sich geliebt wissen. Lieben können Menschen, die Liebe erfahren haben. Liebe ist ansteckend. Sie begeistert und reißt mit. Sie lockt und wird geweckt. Darauf sind wir angewiesen, dass da jemand ist, der uns zuerst liebt. Liebe, die man sich nur verschreibt, wird schnell missgünstig. Man rechnet sie auf, wird berechnend. Sie wird zur Schau gestellt, weil man sich damit schmücken will. Sie ist auf Belohnung angewiesen, ohne das macht sie es nicht auf Dauer. Christus hat uns zuerst geliebt. Mit der Gnade fängt es an, mit Liebe, die wir nicht verdient haben. Die Gnade zu erfahren, das kann einen Menschen aus tiefstem Herzen verändern. Mit der Gnade fängt es an. Sie weckt Glaube und sie lässt Liebe reifen. Jesus Christus lädt uns ein zu seinem Tisch zum Abendmahl. Und immer dann, wenn wir zum Abendmahl zusammenkommen, feiern wir das. Mit der Gnade fängt es an. Die ersten Christinnen und Christen haben immer abends miteinander Gottesdienst gefeiert, nach getaner Arbeit beim Abendessen. Beim gemeinsamen Abendessen haben sie sich das in Erinnerung gerufen, Jesus Christus gibt sein Leben, damit wir leben. Mit der Gnade fängt es an. Gerne haben sie dazu Menschen eingeladen, neue Menschen sollten dazukommen, sollten dabei sein. Bei diesen Jesus-Erinnerungsmahlzeiten konnten sie sehr glaubhaft Zeugnis ablegen von ihrem Glauben an den Auferstandenen. Und immer wieder kamen Menschen dazu, die Gemeinde wuchs. Ich lade dich herzlich zum Abendmahl ein. Es kommt nicht auf die Konfession an und darauf, ob jemand getauft ist oder sich selber bisher als Christ betrachtet. Wenn du den Wunsch verspürst, dass Christus sich dir schenkt, dass seine Gnade in deinem Leben einen neuen Anfang macht, dann nimm gerne an dieser Mahlzeit teil. Dann iss und trink. Du bist Christus herzlich willkommen. Jesus Christus schenkt sich uns im Kelch und wir erfahren, wie die Gnade uns erfrischt und im Brot und wir erfahren, wie die Gnade uns stärkt. Ich lese aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11, die Verse 23 bis 26. Ich nämlich habe als Überlieferung, die vom Herrn kommt, empfangen, was ich euch weitergegeben habe. In der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er das Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Und ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Wir feiern jetzt miteinander das Abendmahl und wir tun das so, dass wir dabei Lieder singen, Gott loben. Zu Beginn haben wir aber auch eine Zeit, um still zu sein, um still beten zu können oder auch den Gedanken noch etwas nachzuhängen, zu gucken, was klingt noch nach. Und wer mag, kann auch für die Menschen beten, die gerne hier wären, aber nicht hier sein können, weil sie alt sind, weil sie krank sind. Die Namen werden wir jetzt gleich hier vorne an der Wand sehen. Und wer sagt, ach, beim Abendmahl, bei dem Brot kann ich nicht teilnehmen, weil er auf glutenfreies Brot angewiesen ist. Auch daran ist gedacht, wir haben glutenfreies Brot hier vorne. Ihr könnt dann ein Handzeichen geben und ich bringe dann das Brot zum Platz.